und herzlich willkommen im Wald zu deiner Ich-Zeit. Es ist mal wieder soweit. Eine Woche später als ursprünglich geplant, denn wir waren mal wieder unterwegs. Aber dafür jetzt mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden, einem sehr, sehr bedeutsamen Thema in der heutigen Zeit. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht wie geplant letzte Woche schon die nächste Folge veröffentlicht habe. Ich bin schlichtweg davon ausgegangen, dass ich es noch schaffen würde, vor unserer Abreise eine Folge aufzunehmen. Das war dann nicht der Fall. Und selbst wenn ich mir irgendwo hätte einen Raum freischaufeln können, um eine Aufnahme zu machen, so hatte ich doch vor 2, 3 Wochen einfach kein Thema parat, was ich gern mit dir geteilt hätte. Und das sieht jetzt anders aus. Und von daher, schön, dass wir jetzt wieder zusammenkommen. Schön, dass du dir Zeit für dich nimmst. Schön, dass du deine Ich-Zeit mit mir verbringst. Das Thema, über das ich heute mit dir sprechen werde, hat ganz, ganz viel Persönliches. Es ist ein Thema, was mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren subtil begleitet. Es ist ein Thema, was immer wieder im Alltag für mich für Probleme sorgt und was jetzt im Urlaub so explizit geworden ist, dass es tatsächlich an die Oberfläche kam und ja, jetzt einfach aussprechbar und besprechbar wird. Und zwar ist das Thema, über das ich sprechen möchte, das Thema Ablenkungen im Außen, Ablenkungen vom Innen. Wie komme ich auf dieses Thema? Zum einen ist es bei mir im Alltag ganz, ganz regelmäßig so, dass ich das Gefühl habe, ich renne meinem Leben hinterher. Ich habe das in verschiedenen Folgen schon angesprochen und ich bin mir sicher, dass auch du das von deinem Leben kennst. Das Gefühl, egal was ich tue, wie viel ich tue, ich schaff's irgendwie nicht, all meine Erledigungen, all meine To-Dos abzuhaken. Dieses Gefühl verursacht in mir einen subtilen Stress und wir haben über das Thema auch schon im Zusammenhang, ich glaube, war eine der ersten Folgen, im Zusammenhang mit der Stresswaage gesprochen, mit dem Thema, ja, setz was dagegen, ja, gegen diesen Stress. Das ist sicherlich eine sinnvolle Strategie. Ich möchte heute aber über eine andere, wie ich finde, auch sehr, sehr bedeutsame Strategie sprechen. Nämlich der Frage, wovon lenken wir uns eigentlich ab? Aber einmal ganz von vorn, wie komme ich darauf? Als wir jetzt im Urlaub waren, wir waren wieder mit dem Camper unterwegs, hatten Freunde besucht in ihrer Heimat in Kroatien. Es war eine wunderschöne Reise. Es hat einfach nur Freude gemacht, zusammen zu sein mit unseren Freunden und deren Familien. Und gleichzeitig war es so, als mich dann jemand fragte, und wie ist dein Urlaub, wie geht's euch? Da konnte ich ganz authentisch nur Folgendes sagen. Ich sagte, du, ganz ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht. Denn im Urlaub bin ich meistens noch mehr von mir abgelenkt als im Alltag ohnehin schon. Ich spüre mich so schlecht. Und dieser Satz, der war so ganz authentisch, kam aus mir heraus und hat mich gleichzeitig, als ich ihn dann tiefer in mich hab sacken lassen, total erschreckt. Ja, das stimmt. Ich bin eine Person, die ohnehin viel rennt, die zackig ist und flippig ist. Und ja, es stimmt. Wir machen durch den Campingurlaub, durch das Herumreisen, durch das Nomadensein, was wir sehr genießen im Urlaub. Auch im Außen produzieren wir uns das Leben so, dass es viel Action gibt. Das brauchen wir alle. Die ganze Familie ist so strukturiert, dass wir uns über Abwechslung freuen. Und natürlich liegt dieser Art zu reisen auch zugrunde, dass man nicht wirklich runterfährt, sondern immer wieder durch die Anreize im Außen, ja, eben angeregt wird, Neues kennenlernt, Neues erlebt, was sehr wundervoll ist. Und gleichzeitig gab es Zeiten, da ist es mir auch in solcher Art von Urlaub gelungen, mir Räume zu nehmen, für mich zu sein. Und das war halt in diesem Urlaub nicht der Fall, warum auch immer. Der Grund, warum das so war, ist gar nicht so wichtig. Ist für dich auch vor allen Dingen gar nicht relevant. Aber ich habe mir gedacht, dass dieses Thema von, ich lasse mich so leicht im Außen ablenken, sicherlich eines ist, was du auch gut kennst und was es lohnt, mal zu beleuchten, um relevante Fragen an dieses Thema zu stellen. Vielleicht magst du dich mal fragen, was dich im Alltag so ablenkt. Da fallen dir jetzt bestimmt Dinge ein wie, weiß ich nicht, Verpflichtungen beruflicher Art, familiärer, privater Art. Sehr wahrscheinlich, wenn du tiefer tauchst, fällt dir aber auch auf, dass es nicht nur diese Verpflichtungen sind, die für Ablenkung sorgen, dieses Erledigen von Aufgaben ist, sondern an vielen, vielen Stellen, und das ist was, was mich eben so erschreckt hat, als es mir bewusst wurde, denn ich hatte nicht viel zu tun im Urlaub. Gerade in diesem Urlaub, wo wir tatsächlich gar nicht so viel rumgereist sind, nicht? Aber ich habe meine freie Zeit einfach nicht weise eingesetzt, was dazu geführt hat, dass ich mich letztendlich einfach nicht gut erholen konnte. Ich habe die Zeit, die ich hatte, ganz, ganz viel mit Daddeln auf dem Handy verbracht. Das heißt, meine Hauptablenkung war und ist auch ehrlich gesagt oft im Alltag, wenn ich mal ein halbes Stündchen hätte runterzufahren, schnapp ich mir mein Handy und daddel darauf rum. Das ist einer der größten Ablenker für mich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich das genauso gut anders entscheiden. Etwas anderes tun, was mich wirklich erholt und mich zu mir zurückführt und nicht aus mir heraus, wie diese Ablenkung durch das Smartphone. Dieses Thema digitaler Stress ist eines, mit dem ich mich jahrelang intensiv auch in Bezug auf meine Fachlichkeit, in Bezug auf meine Profession beschäftigt habe. Ich habe im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement als Referentin und Workshopleiterin und auch Beraterin, Coach gearbeitet und habe mich in dieser Zeit sehr intensiv mit dem Thema digitaler Stress befasst. Das heißt, ich hätte es einfach eigentlich besser wissen müssen. Mir hätte bewusst sein können, dass ich mit der Entscheidung, mein Handy zu nehmen, ein Stück weit, ich mache es jetzt mal ganz pathetisch, meine Seele verkaufe. Denn genau das ist, was passiert. Die App-Entwickler, die dahinter hocken, sei es hinter Spiel-Apps, sei es hinter Informations-Apps, sei es hinter Websites, die für Social Connectness, also Social Media Apps und so weiter, verantwortlich sind. Die Menschen, die dort dahinter klemmen, die Menschen, die dort arbeiten, und es sind Millionen von Menschen, schlaue Menschen, die haben ein Ziel. Und dieses eine Ziel, das schaffen sie in meinem Fall zumindest sehr gut zu erreichen, nämlich meine Aufmerksamkeit zu fangen. Da sitzen nicht nur schlaue Geschäftsleute dahinter, sondern auch Psychologen, Soziologen, Menschen, die sich wirklich gut mit der menschlichen und der menschlichen Natur und mit dem gesellschaftlichen Leben von Menschen beschäftigen. Natürlich auch Informatiker und so weiter. Aber mir geht es mehr um den Aspekt, in dem Moment, wo ich mich entscheide, dieses Gerät in die Hand zu nehmen, verkaufe ich einen Teil meiner Seele, weil ich eigentlich in dem Moment auch schon genau weiß, dass ich dort nichts tue, was mich zu mir zurückführt. Das ist sicherlich eine der Standard Ablenkungen, die wir im Außen heute haben. Der digitale Medienkonsum. Äquivalent dazu, vielleicht ist es bei dir so, dass es eins der Hauptablenker ist, wenn du nach einem langen Arbeitstag dich abends vor den Fernseher knallst und da entweder fernsiehst oder über irgendwelche Streamingdienste dir Serien binge-watchst, also ganz, ganz viele Serienfolgen nacheinander anschaust. Auch dort ist es so clever gemacht, die Cliffhanger am Ende, wo du denkst, nein, also kommt diese eine Folge, sehe ich noch. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das ist mit System gewählt, die Art und Weise, Dinge aufzumachen. Aus dem Wunsch heraus, uns zu beeinflussen. Und in dem Moment, wo wir mitmachen, lassen wir es einfach zu. Aber ich will gar nicht so sehr nur dieses Thema digitaler Medienkonsum in den Mittelpunkt stellen. Wenn du diesen Ablenker bei dir kennst, darfst du dich gerne einfach mal fragen, wovon lenke ich mich ab? Was möchte ich gerade nicht sehen? Und schau mir stattdessen eben auf dem Bildschirm irgendwas an. Aus welchem Grund möchte ich mich aus meinem Leben herauszoomen? Es gibt noch viele andere Ablenker da im Außen. Das ist zum Beispiel auch für mich ganz bekannt, ist das Thema Essen, Nahrungsmittelkonsum. Ich lenke mich gerne ab von meinem Inneren, indem ich mehr, zu viel oder auch ungesünderes esse, als ich eigentlich möchte, als eigentlich gesund für mich wäre. Wenn du dieses Thema Essen für dich hast, zeigt sich oftmals im Alltag auch darin, dass wir immer wieder im Laufe des Tages quasi automatisch snacken gehen, zum Kühlschrank laufen und ja, uns irgendwas in den Mund stopfen. Kannst du dich fragen, wenn das so dein Hauptablenker ist, was versuche ich hier wegzustopfen? Was möchte ich vielleicht eigentlich gerade wahrnehmen? Und schließlich auch ein weiterer Ablenker, der mir und ich denke auch vielen anderen gut bekannt ist, ist das Thema Alkoholkonsum. Gerade im Urlaub. Klassiker, oder? Jeden Abend 1, 2, 3, 4, 5 Gläser Wein oder Flaschen Bier oder hier noch ein Cocktail und dort noch kleiner Aperitif oder Absacker oder ach, was weiß denn ich? Wie oft entscheiden wir uns, komm, ein Glas geht noch. Ach, ist doch gerade so schön gesellig hier. Lass doch zusammen was trinken. Auch Alkohol lenkt uns natürlich massiv vom Innen ab, ganz klar. Es verändert unser Bewusstsein. Aber wenn du dieses Thema für dich kennst als Ablenker, dann darfst du dich mal fragen, was will ich da gerade ertränken? Was möchte ich eigentlich wahrnehmen, was ist aber vielleicht zu schmerzhaft wahrgenommen zu werden? Und das sind jetzt nur mal drei Beispiele. Vielleicht kommen dir noch andere Beispiele von deinen typischen Ablenkern im Außen. Ich denke, es gibt auch Menschen, die haben ganz intensiv dieses Helfersyndrom in sich, also die sich ganz, ganz viel davon ablenken lassen, was brauchen andere. Da darf man sich dann sowas fragen wie, wo brauche eigentlich ich gerade Hilfe? Bei jeglichen Verhaltensweisen, die du für dich im Alltag feststellst, die du exzessiv machst, vielleicht einfach häufiger oder auch länger machst, als für dich gut sind, als du eigentlich möchtest. All diese Verhaltensweisen dürfen dich auf etwas hinweisen. Inwiefern? Ich finde hier das Eisbergmodell total passend. Ich glaube, ich habe in der Folge über gesundes Grenzen setzen relativ am Anfang dieser Podcast-Serie schon einmal über dieses Modell gesprochen, was Katja Saalfrank, die Erziehungsexpertin, die wir aus den, ich glaube, 2000 oder 2010er Jahren auch aus dem Fernsehen kennen, immer wieder auch im Zusammenhang mit Kindererziehung thematisiert. Ich finde dieses Modell sehr, sehr passend, auch in Bezug auf dieses Thema hier. Denn dieses Eisbergmodell zeigt ganz schön, dass unser Verhalten immer nur die Spitze eines Eisberges ist, der unter der Wasseroberfläche noch sehr viel größer, viel, viel bedeutsamer ist, als man oben auf der Oberfläche oder über der Oberfläche des Wassers wahrnimmt. Unser Verhalten aller Medienkonsum, aller sich überessen, aller zu viel trinken oder aber auch Helfersyndrom oder alle anderen Beispiele, die dir so kommen, ist ein Verhalten, etwas, was sich zeigt. Ein Verhalten, was sich sehr wahrscheinlich nicht zufällig zeigt. Eine Begründung, ganz klar, kann man, sage ich mal, biologisch oder auch psychologisch benennen, insofern, als dass wir einfach etwas tun, was für uns mit Genuss zu tun hat, mit vermeintlichem Genuss in dem Fall. Und wenn es blöd läuft, dann eben auch mit Manipulation, weil eben im Außen jemand uns versucht anzuregen, etwas zu tun, was wir nicht wollen. In Klammern Medienkonsum, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube aber, dass wir mit dieser passiven Begründung aller, da hat jemand mich halt dazu gebracht, was zu tun, was ich nicht wollte, nicht alles erfasst haben, worum es in dem Moment geht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, damit würden wir es uns viel zu einfach machen. Vielmehr entscheiden wir uns in dem Moment ja für ein bestimmtes Verhalten. Wir entscheiden uns in der halben Stunde, wo der Papa die Kinder nimmt und wir eigentlich die Zeit zur freien Verfügung hätten, um was Gutes für uns zu tun, um wieder Kraft zu tanken, um wieder bei uns anzukommen, fürs Putzen, fürs mal eben noch schnell aufräumen und wundern uns, wenn der nach einer halben Stunde mit den Kids wiederkommt, warum wir irgendwie grantig und beefig sind. Ja, ein Teil von uns ist beefig und grantig, weil wir die Zeit nicht dafür genutzt haben, wofür sie eigentlich gedacht war. Weil wir wieder ein inneres Bedürfnis übergangen haben. Und dieses Bedürfnis, was wir da übergangen haben, und das ist sozusagen die nächste Stufe unter der Wasseroberfläche, zeigt sich oftmals in einer Emotion, auf der emotionalen Ebene. Und wenn du für dich also dieses Verhalten feststellst, ich bin wieder dabei, mich abzulenken, dann darfst du dich mal fragen, okay, was ist denn da gerade noch da? Unter meinem Verhalten, welches Gefühl zeigt sich da gerade? Und da darfst du mal schauen, ist es, und das sind so die sieben Hauptemotionen, die du dann gern für dich durchgehen kannst. Ist das Angst? Habe ich vor irgendwas Angst? Habe ich Angst, nicht perfekt zu sein? Im Falle vom mal eben schnell den Haushalt machen, obwohl ich doch die halbe Stunde mich ablegen wollte. Bei mir ist es auch ganz, ganz oft die Wut. Siehst du, denk, ach, und mich nicht traue, diese Wut in Worte zu fassen. Deswegen schnappe ich mir mein Handy, lenke mich ab. Und oftmals ist es auch so, dass wenn ich dann irgendwie eine halbe Stunde gedaddelt habe, plötzlich das Gefühl weg ist. Aber es ist nicht gelebt worden. Es hat sich im Grunde auf, es wird sich aufsummieren und irgendwann platzt es dann. Und das ist bei mir ganz oft der Fall, dass dann wie so der Deckel eines Schnellkochtopfes hoch schießt, weil dann einfach kein Platz mehr ist für eine weitere Wut, die ich einfach deckeln wollte durch das Verhalten. Wut oder Ärger, ja, Ärger ist da sicherlich was weniger kraftvoll ist, aber in eine ähnliche Richtung geht. Vielleicht ist es auch so ein Gefühl wie Ekel. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich ganz in deinem tiefen Inneren sehr, sehr abstößt, was du aber, weil es vielleicht gar nicht so einfach zu handhaben wäre, sich das einzugestehen, gar nicht wahrnehmen möchtest. Ein sehr, sehr mächtiges Gefühl ist das Thema Scham. Aber es kann auch sowas sein wie Schmerz, was du überdecken möchtest. Ungewöhnlich wäre es, aber einfach der Vollständigkeit halber benennen möchte ich es trotzdem, wenn du eine positive Emotion wahrnehmen würdest. Wie zum Beispiel Freude. Wenn wir eine positive Emotion spüren, dann sind wir in der Regel nicht unbewusst dazu geneigt, sie überdecken zu wollen. Genau, und wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ist es in der Regel so, dass diese Emotionen doch auf etwas hinweisen wollen. Die sind nicht zufällig da. Die haben sowas wie eine Botschafterfunktion. Und wenn wir sie entdecken, also wenn ich in meinem Fall beispielsweise wahrnehme, dass ich wütend bin, dann darf ich mich fragen, warum bin ich wütend? Was will mir mein Gefühl der Wut denn zeigen? Welches Bedürfnis liegt dahinter? Welches Bedürfnis darf ich mir anschauen und mir erfüllen? Denn selbstverständlich bin ich dafür verantwortlich, mir meine Bedürfnisse zu erfüllen und kann allenfalls andere um Hilfe bitten. Dieses Thema nach den Bedürfnissen schauen ist vielleicht der ein oder dem anderen von euch über die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg schon bekannt. Es ist ein Konzept, was ich großartig finde. Marshall B. Rosenberg hat es geschafft, mit Hilfe dieses Konzeptes dafür zu sorgen, dass selbst sehr, sehr verhärtete politische Konflikte zu einer Einigung kommen konnten. Ich werde sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt mal mehr über die gewaltfreie Kommunikation, über die einzelnen Schritte und so weiter erzählen. An der Stelle möchte ich einfach nur sagen, die gewaltfreie Kommunikation hat einen sehr, sehr viel größeren Fundus an möglichen Bedürfnissen, als ich euch heute nenne. Als ich dir heute mitteile, weil ich festgestellt habe, ich für mich, selbst ich, die ich doch mit diesem Thema so intensiv für mich selbst, aber auch mit meinen Klienten und Klientinnen arbeite, trotzdem immer wieder überfordert bin, in der Fülle dieser Bedürfnisse. Und ich finde deswegen das, was Katja Saalfrank mit ihrem Eisbergmodell macht, nämlich zu sagen, es gibt genau drei emotionale Grundbedürfnisse. Und diese drei Bedürfnisse sind in der Regel so vordergründig verantwortlich für die Emotionen, die dann auftreten und somit dann für ein Verhalten. Das finde ich sehr, sehr viel handhabbarer im Alltag und deswegen arbeite ich in meinem Alltag vor allen Dingen damit. Und die drei Grundbedürfnisse, die hier an der Stelle relevant sind, sind zum einen das Bedürfnis nach Autonomie, nach Freiheit und Selbstbestimmung. Das ist ein Bedürfnis, was mir sehr, sehr, sehr bekannt ist. Das ist eins meiner wichtigsten Werte, ist die Freiheit. Und wer selbst Kinder hat, der weiß, dass man einfach dadurch, dass man im Alltag in der Regel nicht allein ist, ganz oft in seiner Freiheit auch gestört wird. Und zwar überhaupt nicht, weil irgendjemand irgendwas täte, was nicht angebracht wäre. Ganz im Gegenteil. Kinder sind natürlich da, um unser Leben zu bereichern. Sie bereichern es auch an so vielen Stellen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist mir dieses ganze Social Life auch manchmal zu viel und ich bräuchte eigentlich Raum für mich. Und wenn ich den nicht kriegen kann, gerade im Alltag mit Kindern oder weil noch hier was zu tun ist und dort was zu machen ist, um ein Umfeld zu haben, in dem ich mich wohlfühlen kann, gerade wenn ich dann nicht gerade mich ablegen kann und mein Bedürfnis nach Freiheit, mal schnell in den Wald zu gehen, mal schnell vielleicht auch zu schreien oder zu tanzen oder was auch immer zu tun, wenn das scheinbar nicht geht, das gaukeln wir uns oft ja auch vor, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn das scheinbar nicht geht, dann habe ich festgestellt, schnappe ich mir oft mein Handy und daddel rum. Auf längere oder mittelfristige Sicht schon, sorgt es natürlich dafür, dass ich nicht gerade mehr Freiheit bekomme. Ganz im Gegenteil. Aber für den Moment fühlt es sich ein Stück nach Freiheit an. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das Bedürfnis nach Beziehung, nach, ja, miteinander in Kontakt sein. Wenn dieses Bedürfnis behindert oder nicht erfüllt wird, es ist ebenfalls häufig so, dass wir ein Ablenkungsverhalten zeigen. Im Übrigen in der Psychologie sprechen wir hier von einer Übersprungshandlung. Also etwas, was wir eigentlich brauchen, wird nicht erfüllt. Eine Handlung, die wir eigentlich tun sollten, können wir oder wie auch immer gaukeln uns vor, es nicht tun zu können. Und stattdessen nehmen wir die Energie, die in uns ist, und shiften es auf ein anderes Verhalten. Unser Verhalten springt über, Übersprungshandlung. Genau, und so kann das Bedürfnis nach Verbundenheit auch dazu führen, dass ich mir beispielsweise mein Handy schnappe und mit irgendeiner Freundin eine Sprachnachricht austausche. Oder, keine Ahnung, in Social Media schaue, was meine Freunde so machen. Es kann aber auch dazu führen, dass ich das Gefühl habe, okay, der andere nimmt jetzt hier das dritte Mal Dessert und es fühlt sich gerade so schön an, mit ihm am Tisch zu sitzen und ja, komm, nehme ich auch noch eins, obwohl es mir eigentlich gar nicht gut tut, also obwohl ich schon lange pappsatt bin. Und das dritte Bedürfnis, was ich zeigen möchte, was wir ganz oft auch überdecken, ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Jetzt darf man sich durchaus fragen, okay, wir jetzt hier in dieser privilegierten Welt, in der wir eigentlich warm und sicher und in vielen Fällen auch materiell gut aufgestellt, in manchen Fällen sicher auch nicht, aber ich sag mal so, verglichen mit anderen Ländern in Afrika beispielsweise oder aber auch in Ländern, wo es Krieg gibt, sind wir hier durchaus sicher und finanziell wohlbehalten, jedenfalls noch. Was haben wir denn zum Thema Sicherheit zu sagen? Und auch hier darfst du mal für dich tief tauchen und schauen, wie erfüllst du dein Bedürfnis nach Sicherheit im Alltag? Manchmal braucht es auch gar nicht so sehr Sicherheit, dass ich in 10 Jahren noch finanziell abgesichert bin. Ich glaube, auf diese Ebene geht dieses Bedürfnis überhaupt nicht, sondern es geht eher auf die Ebene von, ich möchte gern sicher sein, dass du mich auch morgen noch magst. Ganz oft ein Thema auch in Beziehungen. Ich möchte gern sicher sein, dass ich dir genauso viel wert bin wie du mir. Ich möchte gern sicher sein, dass meine Kinder eine gesunde, vollwertige Ernährung bekommen, dass sie die besten Voraussetzungen für ein gesundes Leben haben. Ich möchte sicher sein, dass ich und meine Liebsten gesund sind. Mit diesen Grundbedürfnissen lässt sich ganz, ganz vieles erklären. Mit diesem Grundbedürfnis nach Sicherheit insbesondere auch. Es ist ein sehr, sehr tiefes, ein eher vielleicht auch auf einer sehr abstrakten Ebene wirkendes Grundbedürfnis, was wir sehr, sehr sicher ganz, ganz oft überdecken, weil wir die Sicherheit, die wir dort wollen, in vielen Fällen einfach nicht haben können. Und hier habe ich gerade in mir so einen Querverlink zur Folge, das war, glaube ich, meine allererste inhaltliche Folge in diesem Podcast, wo es ums Thema Vertrauen ging. Vertrauen versus Kontrolle. Wir können die Sicherheit nicht haben, dass wir ganz, ganz sicher morgen noch genauso gesund sind wie heute. Wir können es noch nicht mal haben, dass wir in einer halben Stunde noch genauso gesund sind. Weil im Zweifel stehe ich jetzt hier gleich auf, laufe aus dem Wald, knick um und breche mir mein Bein. Das können wir nicht sicher sagen, ja. Und genau deswegen ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit, glaube ich, eines der wirksamsten Bedürfnisse. Und somit auch eines der Bedürfnisse, was uns zusammen mit den anderen zweien, mit dem Bedürfnis nach Autonomie und dem Bedürfnis nach Verbundenheit, ganz oft zu unangenehmen Gefühlen führt, die wiederum wir durch dieses Verhalten von Ablenkung vermeiden wollen. Ein Forscher übrigens, der sich sehr, sehr verdient gemacht hat, rund um das Erforschen von Emotionen, beziehungsweise vielmehr eigentlich von Bewusstseinsebenen, ist David Hawkins. Und auch zu dem Konzept und den Forschungen von diesem genialen Mann werde ich bei Gelegenheit mehr erzählen. Der hat nämlich über viele Jahrzehnte Hunderttausende von Messergebnissen gesammelt, mit dem Ergebnis, dass er eine ganz klar erkennbare Abfolge, wenn man so will, oder Ebenenfolge von Bewusstseinsstufen oder Emotionen erarbeitet hat. Man kann auch sagen, unterschiedliche, so sagen wir in der spirituellen Szene, unterschiedliche Energiefrequenzen, in die man sich hineinbegeben kann. Das heißt, wenn wir über Emotionen sprechen und ich diese 7 Hauptemotionen jetzt benannt habe, dann könnte man an der Stelle auch noch viel tiefer tauchen und sich fragen, auf welcher Frequenz bin ich denn gerade unterwegs? Also wie schwinge ich denn eigentlich gerade wirklich? Und derjenige, der das sozusagen grundgelegt hat, der diese wunderbare Liste auch, mit der ich viel für mich selbst arbeite und auch mit meinen Klienten arbeite, entwickelt hat, mit Hilfe von kinesiologischen Testmethoden an, wie gesagt, vielen, vielen 10.000 Probanden. Und diese Liste, die gibt mir eine sehr, sehr gute Orientierung. Und der Aspekt, den ich heute allenfalls benennen möchte, zu tief darauf eingehen kann ich in der Folge jetzt nicht. Und ich glaube, es würde auch das verwässern, worum es hier eigentlich ging. Aber ein Aspekt, auf den ich unbedingt noch hinweisen möchte, ist, dass es einen klaren Wechsel in diesen emotionalen Frequenzen gibt. Ich habe gerade von den Hauptemotionen gesprochen. Sechs davon waren negativ, eine war positiv. Und es gibt so viel mehr positive Emotionen als Freude. Es gibt den Mut, die Neutralität, die Bereitwilligkeit, Akzeptanz, Vernunft, Liebe, dann kommt die Freude, der Frieden und schließlich die Erleuchtung. Das sind also in der Abfolge ihrer Energiefrequenzen, Bewusstseinsebenen, auf denen wir uns befinden können. Alles unterhalb vom Mut, alles unterhalb von diesen positiven Emotionen, die ganz viel Kraft in uns bewirken, die uns zum Handeln anregen in einer guten Art und Weise. Und das können Emotionen sein, die wir uns gezielt auch durch Imagination und Visualisierung in einem Moment, wo wir merken, boah, ich bin einfach verdammt nochmal total wütend. Es reicht manchmal einfach nur hinzuschauen und zu sagen, ja, und ich bin so wütend, weil ich das Gefühl habe, jetzt nicht frei sein zu können. Und ich will aber frei sein. Manchmal reicht es, das einfach anzuerkennen. Es fließen zu lassen, es da sein zu lassen, es nicht weghaben zu wollen. Manchmal braucht es aber auch sowas wie eine Erinnerung, dass es auch noch andere Emotionen, andere positive Emotionen gibt. Vielleicht über eine Visualisierung uns in einen Moment hinein zu begeben, wo wir ganz mutig waren, auch auszusprechen, was uns da so wütend macht. Oder wo wir mehr Freude empfunden haben. Und hier sei erinnert an die Dankbarkeitsmeditation aus der letzten Folge. Alles, was unterhalb von diesen kraftvollen Emotionen liegt, unter einer Frequenz von 200, sind eher erniedrigende und kräftezehrende Emotionen, welche die keine Kraft bewirken, sondern die eigentlich eher so auf der Ebene der Macht funktionieren. Dieses machtvollen, starken, ich will irgendwas und ich sorge dafür, dass ich es kriege. Und wenn ich dafür manipuliere und wenn ich dafür bestrafe, ne, kennt ihr bestimmt ganz gut, kennst du vielleicht auch aus der Erziehung, dass es oftmals passiert, dass ganz anders, als man es eigentlich bewusst will, man dann wieder in so ein Muster rutscht, wo man auf dieser Machtebene unterwegs ist. Zu diesen negativen Emotionen gehört der Stolz. Ich bin jetzt zu stolz, irgendwas zu tun. Ich bin oftmals viel zu stolz, als dass ich ausspreche, was in mir vorgeht. Ich denke mir, okay, das werde ich dir ganz sicher nicht noch sagen, dass du mich wirklich verletzt hast. Aber auch Wut und Ärger, darüber sprach ich jetzt schon. Das Thema Verlangen ist dort zu finden. Kennst du vielleicht auch von dir? Vielleicht ist das auch einer deiner Ablenker, rumzusurfen, um dir deine Warenkörbe zu füllen. Das Thema Angst, ganz klar. Aber auch Traurigkeit, Hass oder auch Apathie und schließlich Schuld und Scham. All diese Emotionen, die unter der Frequenz von Mut liegen, kosten dir Kraft. Und deswegen braucht es wahrscheinlich wirklich Mut, um sie sich anzuschauen im Alltag. Deswegen braucht es wahrscheinlich wirklich eine bewusste Entscheidung, ein ganz klares, und ich weiß, es ist okay, wenn es jetzt da ist. Und weil ich weiß, dass es okay ist, wenn es da ist, und weil ich weiß, dass jede Emotion nach 1,5 Minuten spätestens, wenn ich sie zulasse, wieder gegangen sein wird, wenn ich sie nicht versuche zu deckeln und zu unterdrücken, dann ist die Frequenz quasi abgearbeitet, dann ist es gegangen, dann ist es durchgeflossen, es ist ins Leben gekommen und es braucht dann nicht mehr da sein für den Moment. Weil ich weiß, dass ich mir diese 1,5 Minuten genehmigen darf, werde ich aufhören, mich abzulenken. Und vielleicht möchtest du in den folgenden 1, 2 Wochen mal ganz gezielt auf eines deiner typischen Ablenkungsverhalten schauen. Nimm dir vor, dieses eine Verhalten ganz gezielt zu bemerken Hinterleuchte es? Was will ich eigentlich in dem Moment überdecken? Welche Emotion ist da? Welches Bedürfnis habe ich gerade? Und nimm dir am besten jetzt schon vor, was du statt deines Ablenkungsverhaltens künftig machen möchtest. Und dann kann es sowas sein wie, dass wenn ich merke, ich nehme wieder unwillkürlich mein Handy zum Daddeln vor, dass ich dann kurz die Augen schließe, tief atme, kurz in mich gehe. Man spricht auch vom Focusing, wenn man diese Emotionen und auch die dahinterliegenden Bedürfnisse für sich in dem Moment erfasst. Und sich dann dieses Grundbedürfnis erfüllt. Vielleicht magst du dir, wenn es so ein Handy-Thema ist, auch eine Erinnerung als Hintergrund. Willst du mich, also einstellen, ja? Willst du mich wirklich zur Ablenkung benutzen? Vielleicht kannst du dir vornehmen, bevor du das nächste Glas Wein trinkst, erstmal ein bewusstes Glas Wasser zu nehmen. Vielleicht magst du dir vornehmen, wenn es ein Essensthema ist, dass du von vornherein, bevor du isst, sowas wie eine kurze Dankbarkeitsmeditation machst. Vielleicht magst du dir vornehmen, bevor du wieder dazu geneigt bist, dich über die Stories anderer Menschen und dein Helferverhalten ablenken zu lassen, erst einmal, immer bevor du etwas für jemand anderen tust, erstmal etwas für dich zu tun. Und wenn es nur eine Mini-Kleinigkeit ist, mal wirklich ganz entspannt zur Toilette zu gehen und nicht zu rennen, sondern dir die 5 Minuten zu nehmen, die du brauchst, um eine kurze Mini-Auszeit im Alltag zu haben. Was auch immer dir einfällt, nimm dir bitte eine konkrete Verhaltensweise vor, die du statt deinem eigentlich üblichen Verhalten machen wirst. Auch zum Thema Gewohnheitsentwicklung werde ich an einer anderen Stelle nochmal mehr erzählen und möchte es deswegen jetzt erstmal hierbei bewenden lassen. Ich hoffe, dass die Gedanken, die ich mit dir geteilt habe heute, für dich einen Unterschied machen, dass sie dich bereichern, dass sie dir weiterhelfen auf deinem Weg. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch diese Folge wieder teilst, mich unterstützt dabei, dass das Wissen, was ich hier mit dir teile, bei den Menschen ankommt, die es brauchen können. Vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit einem Gruß von Herz zu Herz, deine Julia.